heute geht es um ein sehr aufregendes Thema, wobei ich sehr über den Tellerrand hinwegschauen musste, dachte ich, um dann festzustellen, dass da ganz viele Parallelen sind. Neben mir steht heute machen wir das mal im Stehen, nicht im Sitzen, weil wir ganz aktiv sein wollen, Tobias Windbrake. Tobias, du bist mir über den Weg gelaufen oder wir saßen zusammen in der Mission Prävention und heute hast du dir Zeit nehmen können. Vielen Dank, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, weil wir so weit schauen werden, um dann ja wirklich in die weite Welt, in die globale Welt schauen. Keiner weiß genau, worüber ich jetzt gerade spreche. Es geht nicht direkt ums Essen heute. So viel will ich schon mal vorwegnehmen. Sondern, Tobias, du bist Wirtschaftsinformatiker mittlerweile. Wir sprechen gleich nochmal über deinen Werdegang. Vorher möchte ich nämlich erstmal fragen, weil das immer unser Aufhänger hier im Schnack und Snack ist, was ist ein Lebensmittel, was dir ganz wichtig ist zum Snacken?
Es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Verfassung ich bin. Mhm. Wenn ich also noch rational dabei bin und der Heißhunger noch nicht zu stark ist, dann versuche ich, diese Zeiten mit Nüssen über die Runden zu kommen, dass man Erdnüsse, Haselnüsse, was ich gerade da habe, dann isst, vielleicht nochmal einen Apfel für das Süße.
Die Ökotrophologin freut sich.
Das freut mich, ja, aber es gibt dann auch die Phase, wo ich schon über den Punkt drüber hinweg bin und wo der Heißhunger dann wirklich kommt. Und wenn es dann noch der Fall ist, dass wir Schokolade im Haus haben, dann werde ich da schwach und esse dann gerne Schokolade und auch eigentlich mehr, als man eigentlich geplant hat.
Lässt sich alles gut nachvollziehen. Wer macht das nicht, wenn der Heißhunger kommt? Hast du eine Schokoladenvorliebe für eine bestimmte?
Rittersport Alpenmilch, genau. Die hellblaue. Okay. Ja. Und wenn die dann im Kühlschrank liegt, ist es schwierig, die sie wieder stehen.
Genau. Ja. Und dann gibt es bestimmt auch Sachen, die dir so gar nicht in die Tüte kommen.
Genau. Eins, wo ich wirklich eine Aversion habe, sind Bananen. Und zwar meine Hypothese ist, dass ich, also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind keine Flasche genommen habe. Mhm. Und die musste, um mich satt zu bekommen, dann beifüttern und hat dann eben Bananen klein gedrückt und hat es dann besonders gut gemeint, sodass ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel Banane bekommen habe in jungen Jahren. Und wenn ich jetzt Banane rieche, gerade vielleicht dann diesen süßlichen Geruch von einer schon etwas reiferen Banane, dann nehme ich Reißaus.
Das ist das Schlimmste. Ich kann es so nachvollziehen. Ich muss mir auch direkt an den Hals greifen, weil für mich ist nichts schlimmer als so richtig überreife Bananen. Und da mir ist gerade am Wochenende ein Bananenbrot angeboten worden und die meinten das wirklich gut, weil ansonsten gab es nur Franzbrötchen und man unterstellt mir immer, ich esse sowas nicht und nur Gesundes. Und dann dachte ich, nee, Leute, danke, nein. Bananenbrot würde bei dir auch nicht durchkommen, nein.
Nee, also meine Kinder, die drohen immer damit, dass sie doch mal dann das probieren und mir Banane untermischen und Kuchen oder so. Ja. Aber bisher haben sie sich noch nicht getraut und Okay. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut enden.
Sehr interessant. Also ich habe einen Verbündeten bei dieser Aversion. Tobias, wir haben uns in der Mission Prävention ja kennengelernt. Man muss das einmal ein bisschen ausholen. Das ist gegründet von der Steffi Wodiamka hier in Hamburg, die eigentlich ja ihres Zeichens Kieferorthopädin ist und wir uns beide wundern, wo sie die ganze Kraft her hat, das parallel noch so aufzubauen, was sie da macht. Und sie zieht halt verschiedene Experten zusammen, die irgendwas für die Prävention meistens von Kindern oder Jugendlichen machen. Und darum geht es auch heute primär, die Kinder und Jugendliche. Und ich weiß, dass die meisten, die zuhören, Erwachsene sein werden. Möglicherweise mit Kindern oder Jugendlichen zu Hause. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird auch für uns Erwachsene ganz viel dabei sein. Denn im Vorgespräch mit dem Tobias habe ich festgestellt, wow, da gibt es so viele interessante Faktoren, die du zu berichten hast. Ich möchte jetzt aber nochmal verstehen. Also du hast Datenverarbeitungskaufmannsausbildung gemacht sozusagen.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, ich bin sehr früh schon angefangen mit diesem ganzen Thema IT. Mhm. Habe mir als Junge, ich war wahrscheinlich 8 oder 9 Jahre, von meinem älteren Bruder den Computer genommen. Kann man mit den heutigen Computern nicht vergleichen. So da speicherte Joystick. Man noch. Ja, Joystick. Und da wurden auch die Programme auf Audiokassette gespeichert und geladen. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, also ganz alte Modelle. Und ich war wirklich interessiert an der Programmierung. Ah. habe mir dann versucht, selber aus dem englischen Handbuch dann Programmieren beizubringen, obwohl ich natürlich noch kein Englisch konnte in dem Alter, also mitteleffektiv. Aber da bin ich schon sehr früh eben in das Thema Informatik dann oder zum Thema Informatik gekommen. Mhm. Und das zog sich dann so weiter, hatte einen guten Informatiklehrer in der Gymnasium und wollte dann gerne noch ein bisschen Praxis haben, bevor ich dann ins Studium gehe. Mhm. Habe dann eben diesen Ausbildungsberuf gemacht, den es gar nicht mehr gibt vom Begriff her, DV-Kaufmann. Das wurde mittlerweile ersetzt durch was Aktuelleres und habe danach dann, wie geplant, Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich immer an dieser Schnittstelle interessiert war zwischen eben der Technik, aber auch der Anwendung. Mhm. Und bei mir ist das dann so im Laufe der Jahre ein bisschen, hat sich weiterentwickelt von eher wirklich Programmierung und dem Nerd, der sicherlich irgendwann in mir steckte, dann Richtung Menschen und der Kommunikation mit den Menschen und eben auch der Anwendung.
Das macht dich so sympathisch vielleicht, weil so richtige Nerds, die versteht man ja auch gar nicht. Und das hat man, die hat man dann manchmal in der Service-Hotline, die allein dann auch durchführen soll. Und man sagt immer, oh Gott, bin ich blöd, ich spreche diese Sprache einfach gar nicht. Du hast also auch Mensch, Computer, Computer, Mensch gelernt sozusagen?
Genau, Wirtschaftsinformatiker studieren dann eben auch BWL-Teile und die Informatik-Teile, sind also wirklich so die Vermittler zwischen beiden Welten. Wenn dann die Fachabteilung anfragt und eine neue Software braucht, dann können wir den Entwicklern erklären, wie es dann umgesetzt wird oder was die meinen und umgekehrt auch. Und das war eigentlich immer der Bereich, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe.
Mhm. Und jetzt bist du als Wirtschaftsinformatiker auch tätig, ganz normal. Und dass wir uns in der Mission Prävention für Kinder und Jugendliche kennengelernt haben, hat ja noch einen ganz anderen Hintergrund. Du hast ja einen Verein mit mehreren zusammen gegründet, wo es um die Prävention geht. Für Schulen bist du tätig, hast ganz viele Angebote für Schulen. Und euer Verein Smarter Start ab 14 ist ja etwas, was schon vermuten lässt, worum es eigentlich geht. Dass irgendwas mit der IT, mit Computern, mit Handy, mit Mobilen, irgendwas dich sehr bewegt hat. Wie kam dein Interesse dahin?
Genau, den Verein gab es tatsächlich schon. Ich habe den also nicht mitgegründet, nur der Vollständigkeit halber, sondern ich bin dann dabei getreten. Aber bei mir ging es eigentlich los, als meine Tochter, die ist jetzt mittlerweile 12, in die erste Klasse kam. Da gab es direkt für die gesamte Schule einen Elternabend zum Thema Medien. Und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen und war tatsächlich geschockt, was alles nach wie vor möglich ist, erlaubt ist für Kinder, welche Geschäftsmodelle da existieren bei Online-Games, bei den Social-Media-Plattformen. Und mir ist direkt klar geworden, das ist ein Thema, wo man weder auf die Politik vertrauen darf, dass es da schnell eine Regulierung gibt, noch kann man das die Schulen damit alleine lassen, weil das eben ein sehr, sehr komplexes, großes Thema ist, was eben alle betrifft, weil natürlich das Thema Smartphones omnipräsent ist. Und mir ist dann auch klar geworden in der Reflexion, dass man das nur gemeinsam lösen kann, weil wenn man dann als Eltern sagt, naja, wir warten noch mit dem Smartphone fürs eigene Kind, dann ist natürlich die Gefahr, dass das Kind irgendwann zum Außenseiter wird, wenn es dann die Einzige ist in der Klasse, die noch kein Smartphone hat. Das heißt, man muss sich absprechen mit anderen, man muss frühzeitig an das Thema ran, bevor es dann zu spät ist, weil so ein Handy wieder einzukassieren, das machen dann doch wenige Eltern. Und da war ich dann ganz froh, dass ich diesen Verein entdeckt habe, der von Eltern hier in Hamburg gegründet wurde, vor 5 Jahren schon. Genau mit diesem Ziel, gleichgesinnte Eltern zu vernetzen und sich dann abzusprechen. Und darum Smarter Start ab 14, idealerweise bis zum 14. Lebensjahr, bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zu warten, bevor man dann ein eigenes Handy übergibt. Mhm. Das klingt für viele natürlich völlig utopisch, weil schon ein Großteil der Kinder in der ersten, zweiten, dritten Klasse ein Smartphone bekommen. Aber wenn man sich eben damit beschäftigt, was die Kinder eigentlich damit machen, und welche Gefahren da lauern, kommt man, also je mehr man sich damit beschäftigt, kommt man eigentlich zu diesem Schluss, okay, 14 ist wirklich eigentlich eher sogar das Mindestalter. Es gab vor kurzem, Anfang des Jahres, hat Macron in Frankreich eine Expertenkommission eingesetzt und die haben sich 3 Monate lang beschäftigt was ist denn eigentlich das richtige Mindestalter? Mhm. Und da waren Psychologen dabei, Psychiater, Therapeuten, Pädiater, also wirklich die gesammelte Expertise, die er da zur Verfügung hatte. Und die hatten als Mindestalter für die Smartphones 13 vorgeschlagen. Und was noch überraschender war für Social Media, und dazu zählt auch WhatsApp, Mindestalter von 18 Jahren. Die australische Regierung hat heute verkündet, dass sie für Social Media vermutlich 16 Jahre als Mindestalter einsetzt. Und da sieht man eigentlich diese Riesendiskrepanz zwischen erster Klasse. Natürlich kriegt mein Kind ein Smartphone und natürlich möchte ich ihm auch eine WhatsApp schreiben. Und der Expertenempfehlung, die eben als Pädiater jeden Tag sehen, was die Geräte so für Auswirkungen dann haben.
Jetzt hast du Frankreich erwähnt, du hast Australien erwähnt, du hast ja auch schon mal England erwähnt. Da ist ja auch ein großer Bedarf, hat sich aufgetan. Was war in England los?
Ja, im angelsächsischen Bereich ist es ja generell so, dass die weiter sind mit der Digitalisierung. Mhm. Dementsprechend sind die auch weiter mit den Problemen. Also da kriegen die Kinder noch früher eigene Telefone. Da kriegen die teilweise in der Kita ein eigenes Tablet, auf dem sie dann arbeiten dürfen oder müssen, je nachdem, wie man es sieht. Und dementsprechend sind die auch mit den Problemen weiter und dann aber auch bei der Problemlösung. Und da haben sich über 100.000 Eltern mittlerweile zusammengetan und haben gesagt, okay, wir können nicht mehr warten auf den Staat oder hoffen, dass die Plattformbetreiber da solche sicheren Online-Umgebungen schaffen, und haben sich zusammengetan. Das Ganze findet man unter Smartphone Free Childhood als Initiative, um dann eben gemeinsam zu warten. Und ob es dann nachher das 12. Lebensjahr ist oder das 13., das ist nicht so relevant. Es geht nur darum, dass man wirklich bewusst diese Entscheidung trifft und dementsprechend dann auch gemeinsam wartet, sodass eben kein Kind zum Außenseiter wird.
Also dieses gemeinsame Social ist ja eigentlich da auch ganz deutlich schon mal zu spüren wieder, dass wir soziale Wesen schon sind. Und es gibt ja irgendeinen Unterschied zwischen Social in real life und Social Media in der digitalen Welt. Was ist denn so anders, also wenn ihr jetzt im Verein euch ab 14 sozusagen committed habt und sagt, ab 14 kann man besser damit umgehen, was können denn Kinder bzw. dann Jugendliche ab 14 schon besser?
Es geht einfach um es geht eigentlich um zwei Sachen, und die beste Analogie ist beim Führerschein, da man sich eben auch als Gesellschaft überlegt, man braucht zwei Sachen. Das eine ist ein Mindestalter. Auch mein Kind kann nicht mit 10 Jahren Führerschein machen, wo man sagt, man braucht eine gewisse geistige Reife, um die Gefahren zum Beispiel einschätzen zu können. Und man braucht eine entsprechende Kompetenz, Stichwort Führerschein. Und das wäre eigentlich das Ideale, dass es natürlich nicht nur das Warten ist bis zum 14. Lebensjahr, wo man dann auch eine gewisse höhere geistige Reife hat, sondern eben auch, dass die Schule möglichst früh anfängt. Da sollte man sich auch nicht aufs Elternhaus nur verlassen, diese Digitalkompetenz zu vermitteln. Also was wir hoffen, dass man irgendwann als Gesellschaft so weit kommt, dass direkt schon in der ersten Klasse als Hauptfach parallel und gleichberechtigt mit Deutsch und Mathe es auch ein Fach gibt, digitale Grundbildung, wo eben die Kinder dann altersgerecht und schrittweise darauf vorbereitet werden, bevor sie dann entsprechend ins Internet gehen. Und da ist nun mal das Smartphone das omnipräsente Werkzeug, was genau diesen Weg ins Internet dann ermöglicht.
Die Ökotrophologin sagt jetzt natürlich, ja, und Kochen gehört auch noch in die Grundschule. Und der Banker sagt, und das Wirtschaftsleben, weil das Verschulden von Jugendlichen ist ja auch schon da, wenn man früh was kauft, möglicherweise sogar Mobiltelefone oder so, um mitmachen zu können, mithalten zu können. Also das Thema kann man allein ja schon aufmachen, wie auch Schule reformiert werden könnte. Wenn du jetzt die eigenen Erfahrungen hast, wahrscheinlich mit deinen Töchtern auch, oder als Informatiker siehst du vielleicht nochmal Dinge auch anders. Was sehen denn Eltern nicht als Gefahr beim Benutzen des iPhones, wenn man, oder Verzeihung, Samsung, Android, irgendeines Mobiltelefons, was sehen Eltern denn nicht oder können vielleicht gar nicht sehen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, dass die Kinder natürlich eine ganz andere Nutzung haben von diesen Smartphones als die Eltern. Wir nutzen es zum einen natürlich als Produktivitätswerkzeug für den Job mit E-Mail, mit vielen anderen Dingen, die wir brauchen. Natürlich auch, um den Alltag zu organisieren, dass man sich die Wetter-App anguckt. Ich habe gerade mein HVV-Ticket damit gekauft und per Google geguckt, wo ihr wohnt hier. Die Kinder wollen natürlich eher den digitalen Zucker. Wenn die ein Smartphone wollen, dann ist es nicht primär aufgrund der HVV-App. Es gibt auch wenige Kinder, die eine HVV-App-Sucht entwickelt haben, sondern es ist eben der digitale Zucker.
Das sind Entschuldige, dass ich dir kurz ins Wort falle. Alle, die nicht aus Hamburg sind, HVV, es sind hier die Verkehrsverbände. Also deswegen muss ich so schmunzeln, dass es eine HVV-Sucht gibt. Ist das so?
Nein, die gibt es eben nicht. Genau. Das ist genau der Punkt, die hat man noch nicht gesehen. Und da sind natürlich diese Dinge, die Eltern primär im Kopf haben, wenn man sagt, naja, mein Kind soll mich doch anrufen können. Ich möchte mein Kind auch anrufen können, wenn es mal ein Problem hat, ein Fahrradplatten oder wenn die S-Bahn zu spät ist. Und wenn man sich dann aber anguckt, was die Kinder machen, dann ist die Zeit, die sie am Telefon verbringen, wirklich im einstelligen Minutenbereich vielleicht. Die Zeit, die sie auf Social-Media-Plattformen verbringen, die Zeit, die sie mit Online-Games verbringen, und die Zeit, die sie auch mit Streaming verbringen, Netflix, YouTube etc., exorbitant. Mhm. Es gibt eine Studie von der Postbank aus dem letzten Jahr, die ermittelt haben, repräsentative Umfrage, dass Kinder, also Jugendliche zwischen 16 und 18, im Schnitt täglich 9 Stunden im Internet sind. Und wenn man sich das natürlich überlegt, diese Stunden, von denen natürlich ein großer Teil dann vom Screen verbracht wird, fehlen natürlich woanders. Also neben den ganzen direkten Gefahren wie verstörende Inhalte oder auch Pädokriminelle, die nur warten, dass sich ein Kind anmeldet, sind diese Opportunitätskosten natürlich extrem hoch. Das heißt, wenn ich sonst vielleicht in meiner Jugend 10.000 Stunden für Geige oder Volleyball oder irgendein anderes Hobby investiert habe, fällt das jetzt komplett weg. Und das ist natürlich eine Art, eine stille Tragik unserer Zeit, dass viele Talente einfach nicht mehr entwickelt werden, weil sie weder entdeckt werden und wenn sie entdeckt werden, dann gar nicht mehr die Zeit hat, diese wirklich dann nach vorne zu bringen.
Jetzt vermute ich doch einfach, du redest ja viel über Kinder und Jugendliche, aber sind wir Erwachsene nicht einfach nur große Kinder, die genauso rumdatteln am Telefon und genauso 9 Stunden am Tag dran sind? Welcher Unterschied ist zwischen Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen?
Genau, das Thema oder die Problematik bei den Kindern ist zusätzlich, es sind ja nicht einfach nur kleine Erwachsene, sondern da passiert ja ganz viel und es passiert auch ganz viel im Gehirn. Und ausgerechnet der Bereich des Gehirns, das Stirnhirn, also der präfrontale Kortex, ist noch in der Entwicklung und der ist auch erst in den 20er Jahren, also Anfang, Mitte 20, voll ausgereift. Und das ist ausgerechnet der Bereich des Gehirns, wo solche Dinge wie Disziplin, Emotionskontrolle, Belohnungsaufschub, also all das, was dann am Ende des Tages auch einen Erwachsenen, einen reifen Menschen von einem Jugendlichen oder vom Kind unterscheiden, das bräuchte man eigentlich in der Entwicklung, um zu sagen, okay, ich mache jetzt doch lieber Hausaufgaben und lege TikTok mal für eine Stunde weg oder ich gucke mir im Matheunterricht dann doch lieber das an, was der Lehrer sagt, statt meine Netflix-Serie weiterzugucken. Das sind eben solche Dinge, die mit Disziplin zu tun haben, die eben ein Kind oder Jugendlicher nur ganz, ganz schwer machen kann. Es fällt uns schon schwer, genau wie du sagtest, aber einem Kind fällt das aufgrund der Gehirnentwicklung noch viel schwerer. Das ist so ein Punkt. Die Eltern haben aber natürlich auch ein Päckchen zu tragen, insofern, dass sie natürlich so ein Smartphone auch für viele andere Dinge, für den Job verwenden. Ob das jetzt die Wetter-App ist, um zu gucken, was ziehe ich denn heute an oder wie ich dann heute Google Maps und die ÖPNV-App genutzt habe, um hier mein Ticket zu kaufen, hat man natürlich ganz viele Dinge, die auch unheimlich viel Zeit sparen, die einen riesen Produktivitätsboost sind, aber das natürlich auf demselben Gerät ist und sobald ich dann drauf gucke, schon wieder ganz viele Notifications aufpoppen, dann, wenn man sich dann hinreißen lässt und sagt, ach, ich schaue nochmal eben, welche E-Mail ich denn gekriegt habe oder was da gerade im Newsfeed ist, dann ist es häufig schon passiert und dann wird man reingesogen und verbringt häufig viel mehr Zeit mit dem Gerät, als man eigentlich möchte. Und das zeigt ja schon, dass es eben kein Werkzeug ist. Ein Hammer nutze ich auch nicht länger, als ich brauche, sondern das Gerät ist wirklich so ausgelegt und auch die Geschäftsmodelle, die dahinter stecken, sind so ausgelegt, dass ich möglichst viel Zeit damit verbringe. Das heißt, wenn man sich anschaut, Firmen wie Meta etc., wichtige Kennzahlen sind für die Anzahl der User und die Bildschirmzeit. Das heißt, die Multiplikation von beiden korreliert ganz gut mit dem Aktienkurs von diesen Unternehmen. Das heißt, man darf sich nicht darauf verlassen, dass die sagen, oh, wir entfernen mal alle Kinder unter 13 Jahren von den Plattformen, was eigentlich rechtlich gesehen sie machen müssten. Oder wir machen nach einer Stunde TikTok-Scrollen Schluss. Könnte man alles technisch ganz einfach machen, aber ist natürlich vom Geschäftsmodell genau das, was die nicht machen.
Für mich ist das nochmal eben interessant gewesen, was du sagtest mit keine Geduld zu warten für irgendwas. Wir haben das im Essen, im Lebensmittelbereich genauso. Also wenn Menschen überhaupt nicht mehr warten können, bis eine nächste Mahlzeit kommt, sondern sie müssen jetzt sofort essen. Das ist dieses, na, du hast Disziplinlosigkeit genannt, ich nehme mal ein bisschen Abstand beim Essen mit diesem Thema, sondern einfach, dass Essen überall ubiquitär verfügbar ist und wir dann immer jetzt irgendwas essen wollen, dass dieses Thema mal wieder Mahlzeiten einhalten. Ne? Jetzt gibt es eine Phase, da als Kind Essenzeiten und Spielzeiten oder Essenzeiten und Arbeitszeiten, Freizeiten, wo wir uns mal nicht mit dem Essen beschäftigen. Das ist interessant, weil wir tendieren dazu, wieder zu Mahlzeiten wie bei Oma und Opa zurückzugehen, was so altmodisch klingt, was natürlich auch der ganzen lebensmittelproduzierenden Welt, die Snacks produzieren, überhaupt nicht zu Pass kommen. Aber uns tut es nicht gut als Menschen, weder körperlich noch mental, dass wir ständig essen. Ja, also das ist schon eine Analogie wieder. Ne?
Absolut. Dieser ständige Konsum ist nicht gesund und man wird natürlich auch darauf konditioniert, dass man dann gar nicht mehr warten kann, dass man auch nie ein Ende hat. Es solche Dinge, an die man sich heutzutage schon komplett gewöhnt hat, aber die ja auch einfach Erfindungen waren der IT-Industrie, wie zum Beispiel das Infinite Scrolling, dass eine Webseite kein Ende hat. Ja. Das sind natürlich bewusste Dinge, die einen auf der Plattform halten sollen. Und der Mensch natürlich von der Historie war gewohnt, alles hat irgendwann mal ein Ende. Mhm. Also nicht nur die Wurst, sondern auch, dass man eine Zeitschrift hat und die ist dann zu Ende. Und das Harry Potter Buch, alles ist dann irgendwann mal zu Ende. Aber dann gab es diese Erfindung, dass es eben bei einer Webseite nicht mehr so ist, dass wenn man Netflix startet, direkt dahinter wenige Sekunden die nächste Episode startet. Es geht immer, immer weiter. Und ja, was du eben sagtest mit den Zeiten, als ich ein Kind war, da gab es dann ich glaube 17:50 Uhr gab es eine Serie, die haben wir als Familie vielleicht noch geguckt dann an ausgewählten Tagen und wenn man die verpasst hat, dann hat man halt eine Woche gewartet. Ja. Jetzt ist es so, wenn man eine Serie interessant findet als Kind und eben die Eltern da nicht hinterher sind und alle möglichen Verrenkungen machen, um die Geräte einzustellen, dann guckt man sich halt die komplette Staffel an und vielleicht auch alle Staffeln, weil es ja gerade so spannend ist. Das heißt, aufgrund dieser auch da ubiquitären Verfügbarkeit müsste man eigentlich viel, viel disziplinierter, viel, viel bewusster rangehen. Aber da das Kinder noch gar nicht wissen, ist es fast schon zynisch zu sagen, naja, die Kinder müssen das ja lernen. Das ist so, als wenn man ein 8-jähriges Kind vor ein Riesenbuffet stellt, wo es zwar auch Brokkoli gibt und die Linsensuppe, aber auf der anderen Seite auch 50 verschiedene Nachtischsorten und man erwartet, naja, die müssen das ja lernen, dass sie sich da irgendwie disziplinieren.
Ja, ja.
Und wie lernen sie das dann? Das ist immer die Frage, naja, aber wisst ihr denn eigentlich, was die Kinder da machen? Und wenn die halt dann 4 Stunden am Tag TikTok oder Snapchat oder irgendwas anderes machen, sprecht ihr da mit denen? Und das ist natürlich nicht der Fall, weil die Eltern teilweise die Tools gar nicht kennen, diese Plattform nicht kennen, die nicht wissen, was da drauf passiert. Und ich glaube, die Statistik ist, dass 2/3 der Eltern auch gar keine Parental Controls hat, das heißt auch gar nicht sehen können oder limitieren können, was die Kinder machen. Also es ist momentan wirklich ein sehr, sehr großes Gap, was wir da sehen von Expertenempfehlungen 16 bis 18 und der tatsächlichen Nutzung.
Und wenn du das so erwähnst, wie man könnte die Kontrolle haben als Elternteil, dann ist es, also es gibt diese Tools, man kann das einstellen, ist das richtig?
Es gibt die Tools, aber da muss man auch Folgendes zu sagen, zum einen natürlich sind die Kinder einem meisten Schritt voraus, gerade wenn sie dann Jugendliche werden, dann zu glauben, dass die das nicht überlisten können, wo es zu jeder Hürde auch 50 Videos gibt bei YouTube, wie man die überwinden kann. Das ist, also man darf sich nicht drauf verlassen, sagen wir es mal so. Aber das Zweite, was ein Bewusstsein sollte, vielen Dank, ist die Tatsache, dass man zum Beispiel bei WhatsApp, oder wenn ich einstelle, mein Kind kann zwar vielleicht WhatsApp machen, aber eine halbe Stunde nur, dann kann ich das eben begrenzen auf eine bestimmte App, aber und zeitlich begrenzen. Ich weiß aber nicht, was darin passiert. Nein. Trotzdem kann in dieser halben Stunde das Kind Videos zugespielt bekommen, was die traumatisierend sind, oder kann in dieser halben Stunde eben angesprochen werden von fremden Menschen, die sich mit meinem Kind treffen möchten. Oder sie bekommen auch einen Link zu einer anderen WhatsApp-Gruppe. Da können ja bis zu 1000 Menschen in einer WhatsApp-Gruppe sein, die also nicht mehr privater Austausch sind, sondern wo dann ganz schlimme Videos geteilt werden, die auch nicht moderiert sind. Mhm. Wir Deutschen sind ja große Fans vom Datenschutz und das ist auch im Business immer die erste Frage, bevor man den Namen der Software erfahren hat, wo steht der Server und wie sicher sind die Daten und so weiter. Das können wir in Deutschland ganz gut mit dem Datenschutz. Aber das Problem ist, bei WhatsApp, die Chats sind Ende zu Ende verschlüsselt, was gut ist vom Datenschutz her, aber damit ist natürlich der Plattformbetreiber auch aus der Verantwortung. Mhm. Und wenn man da Hinrichtungsvideos oder Foltervideos oder irgendwas teilt, dann sagt der Hersteller immer, das ist leider nicht meine Verantwortung, das ist Ende zu Ende verschlüsselt.
Okay.
Das heißt, ich kann es zeitlich begrenzen, ich kann die Apps begrenzen, aber eben nicht, was darin passiert, was vielen Eltern auch nicht bewusst ist. Alle Social-Media-Plattformen haben ein Mindestalter von 13 Jahren. Das heißt, auch da ist es eine Art Kavaliersdelikt scheinbar aktuell, dass alle Eltern in der Grundschule sagen, naja, das machen ja alle, es wird ja schon nicht so schlimm sein. Ja. Und man natürlich dann doppelt in der Verantwortung ist, wenn man wissentlich natürlich sein Kind eine Plattform nutzen lässt, die zum einen gefährlich ist, aber auch wo das Mindestalter da nicht eingehalten wird.
Bei Social Media sagtest du gerade, WhatsApp gehört dazu, Snapchat, TikTok, LinkedIn jetzt wahrscheinlich nicht, was wir Größeren mehr nutzen. Was nutzen die Kinder denn noch? Wahrscheinlich Instagram?
Genau, Instagram, BeReal ist noch eine Plattform. Und das sind eigentlich schon so die wesentlichen Plattformen, die Bereiche, wo viele Kinder dann sehr viel Zeit verbringen. Bei Snapchat muss man wissen, das kommt aus dem Sexting. Das heißt, das hat man damals gemacht, um Nacktbilder problemlos verschicken zu können.
Ach, zwischen, das war Snapchat.
Genau, und die Hauptfunktion oder das Interessante bei dem Tool ist ja, dass dann die Nachrichten verschwinden. Ja. So, hört sich erstmal gut an, aber das war natürlich direkt ein Punkt, wo Kriminelle gesagt haben, ach, das ist ja toll, wenn ich jetzt Drogen verkaufe online, dann wird das gelöscht und ich habe wirklich keine Spur, die ich hinterlasse. Und Snapchat ist also die Plattform für Drogendealer. Ich kann das heutzutage genauso einfach bestellen wie eine Pizza online. Und es ist dann tatsächlich so, dass es keine Spuren gibt. Und dann, wenn die Polizei nachfragt, Snapchat auch sagt, nee, die Nachrichten sind weg. Die können wir leider nicht mehr wiederherstellen.
Ich bin ganz sprachlos, ehrlich gesagt, weil mir ist das alles gar nicht bewusst. Und jetzt bin ich kein Elternteil. Wüsste das aber doch auch nicht, wenn ich Elternteil wäre. Also das, was meine Kinder da machen. Und wenn die sich erstmal lustige Bilder austauschen, ist es ja auch süß und nett und es gibt keinen Datenmüll möglicherweise. So würde ich mir das jetzt auch als Mutter schön denken. Und umso wichtiger ist ja eure Arbeit, diese aufklärerische Arbeit, dass man sagt, was kann denn da eigentlich alles passieren? Denn das hört sich ja jetzt schon dramatisch an. Du hast es anklingen lassen von Foltervideos über natürlich Pädophile, das ist alles mit dabei. Also
genau,
das ist ein Riesenproblem, das da auf uns zurollt. Und ich bin im Moment noch ganz sprachlos. Und der Grund aber, Tobias, warum wir uns kennengelernt haben, da hast du auch irgendwie mich so wachgerüttelt, weil du damals in unserem Kennenlernen gesagt hattest, dass es eine Gemeinsamkeit gibt von Kartoffelchips und Social Media. Und ich fand das wirklich interessant. Was ist es aus deiner Sicht? Was ist die Verbindung?
Genau, es gibt da verschiedene Analogien oder Parallelen. Das eine ist, dass zum ersten der erste Teil des Wortes jeweils sehr positiv ist. Kartoffeln kann man nichts gegen sagen, sozial hört sich auch mal ganz gut an. Das zweite ist, dass man, wenn man einmal anfängt, nur noch schlecht aufhören kann. Und das weiß jeder, der dann mal eine Tüte Chips geöffnet hat beim spannenden Film, die ist dann sehr schnell leer.
Ja.
Und das passiert nicht zufällig, sondern weil schlaue Menschen, im einen Fall dann die Lebensmittelchemiker, bei den Plattformen Psychologen, die bestbezahltesten Psychologen der Welt, die arbeiten für die entsprechenden Social-Media-Konzerne, sich eben ganz genau überlegt haben, wie können wir das machen, im Endeffekt, dass es süchtig macht. Mhm. Also die nennen das natürlich nicht Sucht, die nennen das Kundenbindung und haben andere positive Begriffe. Aber im Endeffekt, das Ziel ist, dass es eben einen so fesselt, dass man mehr Zeit verbringt, als man eigentlich möchte. Da gibt es viele Dinge, die da passieren und gemacht werden. Und dann
bei den Kartoffelchips muss ich einwenden, das ist ja auch so interessant, dass da die Fress- oder Naschformel hinterlegt. Also es ist ein bestimmtes Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten, die Kartoffeln haben ja die Stärke, zu Salz. Okay. Und das ist auch so etwas, wo das ist zigfach kopiert in sämtlichen Rezepten oder Lebensmitteln. Ich frage mich, ob die Fressformel auch gilt für diese Brezel, die kennst du ja, die Salzbrezel,
ja.
Die gibt es ja jetzt auch in Schokolade.
Ah, okay.
Ja. Ja, salzig mit Schokolade, der große Super-GAU. Ich weiß nicht, ob da genau die Fressformel, dieses bestimmte Verhältnis zutrifft, wäre aber mich nicht überraschend, weil das ist schon etwas, wo ich das bei den Patienten ja sehe, die auch sagen, ich habe die Tüte aufgemacht, Frau Niemeyer, ich konnte einfach nicht aufhören.
Ja. Das ist, man kann nicht aufhören. Eine andere Parallele ist, wenn man dann fertig ist mit seiner Tüte und hoffentlich keine zweite in Griffnähe hat, man fühlt sich ja nicht gut danach.
Ja.
Man fühlt sich nicht satt, man fühlt sich schlecht.
Ja.
Und genauso ist es bei den sozialen Medien auch. Wenn ich dann 2, 3, 4, 5 Stunden vielleicht TikTok-Videos gescrollt habe, dann geht es mir nicht gut, weil ich habe ganz, ganz viele Dopamin-Kicks gekriegt und der Körper hat nur eine begrenzte Menge an Dopamin zum Zeitpunkt verfügbar. Das heißt, man fällt dann auch in so ein Loch,
ja.
So ein Dopaminloch. Und das andere ist natürlich, dass man dann am nächsten Mal, um diesen gleichen Zustand zu bekommen, mehr Dopamin braucht und mehr Kicks, um dieses gleiche Level zu erreichen. Das ist genau dieser Dopaminzyklus, den man auch von stofflichen Drogen kennt, wo es eben ganz schwierig ist, diese Balance zu haben. Mhm. Weil auch das ist ja so eine Annahme, die man erstmal so als, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dass man sagt, naja, ach, wenn das alles so in Maßen genutzt wird und mein Kind macht so ein bisschen TikTok oder Snapchat, dann ist das ja alles in Ordnung. Das in Maßen zu machen ist halt ganz schwierig, weil Nutzung immer zu mehr Nutzung führt.
Durch diese Kicks.
Ja. Und als wenn man dann jemandem Kokain gibt und sagt, naja, jetzt hast du ein bisschen Kokain, aber nicht mehr.
Ja.
So.
Aber das Hirn will mehr oder der Mensch will mehr, weil es sich halt auch so gut anfühlt, diese Kicks. Also das ist ja auch etwas Menschliches, dass man so ein gutes Gefühl haben will und so ein Dopamin, wenn man so ein Dopamin-Junkie ist. Also ich würde bei meinen Patienten behaupten, es gibt da unterschiedliche Level, die ein Mensch auch braucht an Dopamin. Also das sind diese Downhill-Fahrradfahrer, die mega den Event brauchen aus dem Sport und das sind die Fahrradfahrer. Die fahren, haben beide ein Wohlfühlgefühl hinterher, aber Downhill mit Kamera obendrauf möglicherweise, ich kriege dann solche Videos auch gezeigt, da denke ich, wow, das ist lebensgefährlich. Das ist natürlich auch ein Dopaminkick. Das kannst du auch aus einer Fahrradtour im alten Land machen, an der Elbe schön entlang. Das ist ja auch ein Dopaminkick für eine andere Person. Das sind ja auch nochmal unterschiedliche Level, die du brauchst, oder?
Unterschiedliche Level und du erwähnst da was ganz Wichtiges, dass man natürlich auch, und das ist die gute Nachricht, im realen Leben, in real life, wie man so schön sagt, Dopaminkicks bekommen kann, indem man eben Sport macht oder auch musiziert, auftritt, vor Menschen spricht. Auch das gibt Dopaminkicks. Und wieder auf das Thema Kinder zurückzukommen, ist eben ganz wichtig, dass man versucht als Eltern, dass die Kinder ihr Lieblingshobby entdecken. Mhm. Also dass man wirklich so lange dann auch mal verschiedene Hobbys durchprobiert, bis man idealerweise an dem Punkt ist, dass ein Kind sagt, kommt nach Hause, schmeißt die Tonne in die Ecke und sagt, boah, ich muss erstmal da draußen Fußball spielen oder ich gehe eine Runde joggen oder was auch immer, um da diese natürlichen Kicks zu kriegen. Wenn man es, die Alternative ist eben, wenn die Kinder, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch, weil das Geld fehlt im Haushalt und man kann sich vielleicht nur den Fußballverein leisten, aber man hat zwei linke Beine, wie ich, und spielt nicht gerne Fußball, dann ist es eben natürlich schwierig, den Kindern zu sagen, okay, du musst diese Langeweile ertragen, aber darfst nicht aufs Handy gucken. Mhm. Also Hobbys sind da eine ganz wichtige Sache.
Ist auch in der Ernährung so, du kannst nicht irgendwas wegnehmen. Also essen Sie mal weniger von. Zucker ist das Lieblingslebensmittel, was wir immer reduzieren, weil es eben so viele Nachteile hat. Dopamin ist ein Vorteil, aber eigentlich ein Nachteil, wenn man davon zu viel isst. Und das ist ja das, was du eben sagtest, das Maß zu halten, fällt ja manchen Menschen wirklich, wirklich schwierig. Und die Idee ist ja eigentlich herauszufinden, wie viel tut mir gut. Aber das ist schwierig und ich weiß nicht, ob das für Kinder schon denkbar ist, weil du brauchst ja auch so eine ganz rationale Komponente und auch Erfahrungen, die du sammelst. Ich weiß nicht, ist das möglich? Weißt du das, ob Kinder das rausfinden können, dieses Gespür zu haben, wie viel mir gut tut? Ich kenne das nämlich nur von Eltern, die versuchen mit den Kindern einen gesunden Umgang mit Süßigkeiten zu bekommen und dann sagen, schau, wenn du vor dem Essen jetzt schon Süßigkeiten isst, dann passiert gleich wieder dieses und jenes und du kannst dich nicht kontrollieren sozusagen und das geht dir nicht gut. Und wenn du hinterher die Süßigkeit isst als Nachtisch in der Menge, wie viel Platz du eben noch im Bauch hast, fühlst du dich gut mit den Süßigkeiten. Also ich kenne schon Eltern, die das ausprobieren und die Kinder darauf sozusagen fokussieren, dass die das selber so ein Körpergefühl bekommen. Ist das bei Social Media möglich? Kennst du das?
Also es gibt Untersuchungen von einem deutschen Wissenschaftler, den Professor Christian Montag, der hat festgestellt, dass es gibt ja in der Psychologie dieses Ocean-Modell, ich weiß nicht, ob du das kennst, da steht jeder Buchstabe für eine Persönlichkeitseigenschaft, eine Skala. Und da hat er mal geschaut, ob man da Korrelationen findet, wie anfällig man in Anführungsstrichen für Social Media ist und für diese Dinge. Und da ist rausgekommen, dass man eben, wenn man eher ein bisschen chaotisch ist, wenn man nicht besonders diszipliniert ist in seiner Arbeitsweise oder in seinem Leben, dann eher anfällig ist für diese Dinge. Das war mit Erwachsenen. Der Schluss dann und der Übertrag auf die Kinder, dass man sagt, Kinder sind unterschiedlich anfällig, also es gibt auch Kinder, die da einigermaßen gut mit zurechtkommen, aber natürlich aufgrund des präfrontalen Kortex, der noch in der Entwicklung ist, sind solche Dinge wie Disziplin eben naturgemäß noch nicht so stark entwickelt. Und darum ist es so und müsste es so sein, dass man als Gesellschaft sagt, okay, auch bei Alkohol, bei Drogen, beim Thema Rauchen, selbst beim Thema Glücksspiel haben wir uns als Gesellschaft entschieden, okay, das macht abhängig, kann süchtig machen, muss nicht, aber kann. Dementsprechend haben wir jetzt diese lustige Situation, dass wenn ein 17-Jähriger in den Kiosk geht, ein Rubbellos kaufen möchte, dass dann im Zweifel der Verkäufer sagt, zeig mir mal deinen Ausweis, du bist noch nicht 18, tut mir leid. Da geht es um Rubbellos. Auf der anderen Seite geht ein 8-Jähriger ins Internet und möchte einen Account machen bei TikTok. TikTok sagt, nein, du bist noch keine 13. Dann sagt er, okay, dann bin ich nicht 8, dann bin ich 13 und dann ist er in der entsprechenden Umgebung. Das heißt, wir haben keine Altersverifikation. Es gibt praktisch de facto keinen Jugendschutz im Internet und im Umkehrschluss auch da wieder, wir sind leider als Eltern gefordert. Ich würde es natürlich auch bevorzugen, wenn das Internet einfach sicher wäre und man den Kindern guten Gewissens dann die Geräte geben kann, aber aktuell ist es leider, leider so, dass wir als Eltern uns um das Thema kümmern müssen. Die gute Nachricht, wie gesagt, wenn wir es zusammen machen, ist das eigentlich kein Problem. Weil wenn man dann in der 5. Klasse fragt, wie seht ihr das denn, liebe Miteltern hier in der Klasse, dann kommt als Argument immer, naja, also ich möchte zum einen mein Kind telefonisch erreichen, Klammer auf, da gibt es ja auch noch die Tastentelefone, das ist kein wirkliches Argument. Aber das Zweite ist immer das Thema, es soll nicht zum Außenseiter werden. Und dann sage ich immer, naja, aber wenn wir uns doch hier einig sind als Eltern, dann können wir das doch jetzt beschließen. Und dann kommt häufig diese Erkenntnis, ach ja, stimmt eigentlich. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, dass es eben da anders ist als beim Zucker. Zucker kann man an jeder Ecke kaufen, an jedem Kiosk. Unheimlich, kostet nichts, ganz wenig. Unheimlich schwierig zu kontrollieren für Eltern. Beim Thema Smartphone ist es so, dass das Kind meist nicht sich ein iPhone 15 Titanium selber kauft vom Taschengeld und vor allen Dingen es gar keine SIM-Karte aktivieren kann. Dafür muss man 16 Jahre alt sein und das wird auch kontrolliert. Das heißt, zum Telefonieren brauche ich jemanden, der mindestens 16 Jahre alt ist Und diese Verifikation brauchen wir ganz dringend in der Online-Welt. Das andere, was gerade ein großes Thema ist, wo auch das Ausland schon deutlich weiter ist, smartphonefreie Schulen. Die Kinder werden natürlich auch im Unterricht abgelenkt. Auch da gibt es Untersuchungen unter dem Stichwort Braindrain-Effekt.
Braindrain, ja.
Dass selbst wenn ein Smartphone ausgeschaltet auf dem Tisch liegt, es noch ablenkt. So ein bisschen wie beim Pavlovschen Hund, wo nur das Glöckchen läuten muss und man denkt, oh, welche Notification kriege ich denn als nächstes? Oder was passiert da jetzt wohl?
Und oder verpasse ich was?
Verpasse ich was? Thema FOMO, genau.
Reden alle Freunde schon und ich weiß es noch nicht.
Genau, ja. Bis hin zu Thema Mobbing. Ich kenne viele Fälle, wo dann Kinder in der Umkleidekabine fotografiert wurden oder gefilmt wurden, dass dann im Klassenchat landet, die Kinder nicht mehr zur Schule wollen und so weiter und so weiter. Oder damit erpresst werden, auch das ist ein großes Thema. Und bei der Schule meiner Tochter ist es jetzt so, dass man gesagt hat, okay, wir haben es verstanden. Wir machen die Klassen zumindest 5 bis 9 Smartphone frei. Das heißt, die werden morgens eingesammelt und nach dem letzten Gong dann wieder ausgegeben. Und dann hat man ganz viele Probleme damit erschlagen. Ein Grund war, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das für die Schulen so ein Riesenthema ist, Vandalismus. Es gibt ja viele lustige Challenges. Und dann gibt es so lustige TikTok-Challenges, dass man das Schulklo verstopfen muss oder das Schulklo in Brand stecken muss oder irgendwelche Schränke aufbrechen soll und sich dabei filmt. Da gibt es dann wieder Likes, dafür gibt es dann Dopamin-Kicks. Und das sind mittlerweile so große Kosten für die Schulen, dass sich allein deswegen der ganze Aufwand schon lohnt, dass man sagt, interessanterweise, die Kinder verbringen heutzutage viel mehr Zeit auf Toilette als früher im Unterricht. Die Lehrer können es sehr gut bewerten, weil man sich dann eben filmt, weil man dann noch checkt, was gerade läuft online. Und das fällt natürlich durch eine harte Durchsetzung des Verbots dann endlich weg. Und dass man da nicht schon viel weiter ist, das finde ich wirklich überraschend.
Und machen wir uns nichts vor, wenn man jetzt diese Zahl mit 9 Stunden am Tag in den sozialen Medien verbringt oder mit dem Smartphone verbringt, was macht man dann alles nicht?
Was macht man nicht? Wie viel von diesen 9 Stunden sind in der Schule? Es gab eine Studie aus den USA, wo man die Kinder mal gefragt hat, was glaubt ihr denn, wie viel Zeit ihr so während der Schulzeit aufs Handy guckt? Waren da so 20%. So, wir haben jetzt G8 in Hamburg, also insgesamt nur 8 Jahre auf der weiterführenden Schule, mal 20% sind 1,6 Jahre, die Kinder eigentlich zu Hause bleiben könnten und ununterbrochen auf ihr Handy gucken könnten. Das ist also eine riesige Zeitverschwendung für alle, für die Lehrer, die da vorne stehen, für die Kinder, die da im Klassenraum sitzen, wenn man einfach dieses Gerät wegnimmt, konsequent, und dann wieder den Kindern die Chance gibt, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Wie gesagt, weil zu meinen, dass sie sich selber disziplinieren können, ist wirklich zynisch. Also ich hätte es als 15-Jähriger auch nicht gekonnt, wenn ich da die Wahl gehabt hätte zwischen Cicero und Netflix oder irgendwelchen anderen Games, dann wäre die Wahl auch klar.
Unlängst war, also Ende August, war in der Süddeutschen, das passte so schön zu unserem Thema, eine Untersuchung dargestellt, die aus Schottland kam. Und da war es so, dass man klar etwas sagt, Langeweile hassen wir alle. Und dann hat man 2 Versuchsgruppen aufgebaut und hat diesen beiden Versuchsgruppen Aufgaben gegeben. Die eine Gruppe, die hat die Aufgabe gehabt, ein Video, 9 oder 8 oder 9 Minuten Video zu schauen, und sie durften nicht weiter scrollen. Die mussten das durchschauen und sich hinsetzen und da gucken. Und die andere Gruppe durfte weiter scrollen und einfach swipen hin zu anderen Videos oder so. Die hatten also die Möglichkeit, innerhalb dieser 8 oder 9 Minuten zu machen, was sie wollten. Und dann hinterher wurde nochmal gefragt, wie geht's euch denn damit? Und ganz interessanterweise war die Gruppe, die das schauen musste, die zufriedenere Gruppe. Also die Gruppe, die sich, da stand, sie hatten mehr Zufriedenheit, weniger Langeweile, obwohl sie ja denn mal was schauen mussten. Und dieses Hinscrollen oder Swipen ist hin, also dieses ständig irgendwie einen Medienwechsel zu haben und Informationswechsel zu haben, war überhaupt gar nicht gut für sie. Und das war ganz interessant, weil dort stand auch nochmal, dass diese subjektiv empfundene Langeweile häufig einhergeht mit Angsten, Depressionen, nicht dazugehören, also soziale Ausgeschlossenheit, weil man glaubt, die Welt hat gerade eine Party laufen und ich bin nicht dabei. Ja? Und interessanterweise fand ich das denn so, dass das ein bisschen ja auch wieder bei meinem Thema so ist. Also das Essen, dieses immer to go, immer schnell mal eben hier was essen, da was essen und so weiter. Und das überhaupt zu keiner alimentären Befriedigung kommt durch Essen, dass man sagt, wow, das hat jetzt aber mal gut geschmeckt. Weil wenn man so nebenbei mal eben was isst, keine Ahnung, wie das geschmeckt hat, ich glaube, mein Bauch ist voll. Oder ist der voll? Bin ich eigentlich satt? Also man merkt das ja gar nicht, was das so nebenbei mit einem macht.
Ja, ganz genau. Es gibt auch diesen Begriff Social Snacking, wo man eben dann Zeit verbringt auf diesen Social Media Plattformen mit seinen Hunderten oder Tausenden von Freunden und Zehntausenden von Followern.
Ja.
Und man eben denkt, dass man, Gott weiß, wie beliebt ist, viele Freunde hat, aber sich eben im Endeffekt dann auch wie ein Snack verhält. Das heißt, es macht mich wirklich satt.
Ja.
Und es gab vor kurzem einen Bericht, den ich zufällig gesehen habe, in der Ärztezeitung, wo die Pädiater, die Kinderärzte und Ärztinnen darüber gesprochen haben, dass die Zahl der Kinder, die sich einsam fühlen, dramatisch nach oben gegangen ist. Mhm. Was natürlich verrückt ist, weil man denkt, die haben doch jetzt so viele Freunde, die verbringen so viel Zeit mit der Kommunikation, aber am Ende des Tages de facto sitzen die alleine im Kinderzimmer und gucken sich Katzenvideos an, ja, schicken vielleicht auch mal ein Like oder schicken sich mal irgendwie ein Bild zu, aber das ersetzt natürlich genau wie ein Snack nicht die Hauptmahlzeit. Mhm. Und man kann ja auch Social Media, könnte man ganz anders denken. Es gibt Entrepreneurs, Vater und Sohn aus der Schweiz, die haben eine Plattform gebaut, Discover, wo die gerade, also wie Discover, wo die entsprechend Sponsoren suchen oder finanzielle Beteiligung. Und da ist es so, dass man ähnlich wie bei den sozialen Plattformen sein Profil hat, aber eben nicht anonym. Und da steht dann drin, ich spiele ganz gerne Volleyball und Tennis und trinke gerne mal einen guten Kaffee. Bin jetzt gerade irgendwie in Hamburg in der Weidstraße. Wer hat gerade Lust mal, ich möchte neue Leute kennenlernen, hat gerade eine Zeit und Lust. Und dann nutzt man diese soziale Plattform, um sich im realen Leben zu treffen.
Ja, und ich auch.
Dann ist das plötzlich natürlich eine fantastische Idee. Ja. Und eben diametral anderes Geschäftsmodell als die Plattform, da spricht man ja von Attention Economy, die im Endeffekt eine Dauerwerbesendung sind. Das heißt, die werden nichts dafür tun, dass man früher aufhört. Und in anderen Ländern hat man das erkannt. China, die man natürlich nicht in vielen Bereichen nicht als Vorbild nehmen möchte, aber da ist es beispielsweise so, dass man zentral kontrolliert, dass die Kinder und Jugendlichen nur maximal 3 Stunden pro Woche Online-Games spielen. Und zwar freitags, samstags und sonntags abends jeweils 1 Stunde. Das war's. Genauso gibt es da.
Wie sind die zu der Erkenntnis gekommen, dass das sinnvoll erscheint?
Die haben gesehen in ihren Kliniken, hier in Hamburg, im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf, da gibt es ja auch eine Suchtstation. Das erzählte dann auch eine Mutter in unseren Workshops, dass es. Es hört sich immer so, naja, Mediensucht hört sich so ein bisschen wie ein Luxusproblem an. Aber ich sitze natürlich genauso dann mit allen anderen Suchtkranken im Wartezimmer, die eben Drogen nehmen, die alkoholkrank sind, wenn mein Kind seinen Medienkonsum nicht im Griff hat. Und das ist auch eine stationäre Station, also auch da kann man dann die Auswirkungen sehen, was da passiert. Und das hatte man in China gesehen, dass die Zahlen da extrem nach oben gingen von denjenigen Kindern und Jugendlichen, die eben eine Gaming Disorder haben, also wirklich ein Suchtproblem mit Gaming, und hat dann diese Entscheidung getroffen. Was ganz interessant ist, TikTok, die Mutterfirma von TikTok, ByteDance, die sitzt ja aktuell in China, und TikTok selber gibt es nicht in China. Dafür gibt es ein Schwesterprodukt, wo es lauter sinnvolle Sachen gibt. Da gibt es dann nicht die Katzenvideos, sondern lauter edukativen Content und vielleicht Kochsendungen und irgendwelche anderen Dinge. Und es ist auf 45 Minuten pro Tag begrenzt.
Ach.
Das heißt, wo wir im Westen dann 4, 5, 6 Stunden uns diese Videos angucken, sagen die, naja, das ist nicht gut für unsere Kinder. Dann züchten wir eine Generation hin, die sich gar nicht mehr konzentrieren kann, die auch gar nicht mehr genug Zeit für Hausaufgaben hat, für Freunde, für Hobbys, und die begrenzen das.
Mhm.
Das kann man machen, man könnte das auch einfach regulieren, dass man sagt, eine Plattform schaltet sich nach 1 Stunde Benutzung einfach ab.
Mhm.
Das wäre technisch gesehen von heute auf morgen machbar, aber die Politik ist einfach noch nicht so weit in diesem Erkenntnisprozess, dass das eben ein Riesenproblem ist, auch volkswirtschaftlich.
Mhm.
Das sind jetzt schon 11%, also ungefähr jeder 9. Jugendliche und junge Erwachsene ist schon in Therapie, was mentale Probleme anbelangt. Das heißt, wir kommen da auch in Situationen rein, dass wir gar nicht mehr genug Therapieplätze haben für die, die eigentlich therapiert werden müssten. Und es ist natürlich viel einfacher und günstiger und natürlich auch menschlicher, wenn man das an der Wurzel anpackt, ja, und nicht später erst dann
viel sinnvoller
bearbeitet.
Und etwas, was du auch erwähnt hast, ist, dass es eigentlich auch eine Analogie zur Ernährungspyramide bräuchte. Also eigentlich eine Social-Media-Pyramide, oder wie würdest du so eine Pyramide nennen, die man sagt, also weil bei unserer Ernährungspyramide, egal welche man jetzt nimmt, ist Zucker immer ganz oben, und wir haben uns ja schon sozusagen, hast du ja gesagt, das ist so Digital Sugar, also dieses Streaming, Gaming, alles das, was Social Media ja macht mit uns und anbietet, müsste nach oben auch?
Genau, also wir haben das dann in unseren Workshops mal visualisiert, dass man den Eltern sagt, da kommt natürlich immer direkt dieses Argument, ja, aber es gibt ja auch eben die ÖPNV-App, es gibt Google Maps, es gibt den Vertretungsplan, den ich mir morgens angucken muss, ob die erste Stunde ausfällt, und viele andere Dinge. Natürlich sind das wichtige Apps, und natürlich wollen wir auch diese Apps nutzen, und ist ganz, ganz wichtig für den täglichen Ablauf. Aber man muss eben verstehen, dass das nicht der Grund ist, warum ein Kind ein Smartphone möchte. Wenn es dann irgendwann vor einem steht und sagt, Mama, Papa, ich brauche unbedingt ein Smartphone, alle anderen haben das auch, dann ist es eben nicht aufgrund der entsprechenden Wetter-App, sondern aufgrund dieses digitalen Zuckers, der ähnlich wie Zucker wirklich viele Probleme hat. Was viele sich auch nicht bewusst machen, es geht nicht nur darum, dass das Kind den Zugriff aufs Internet hat, sondern eben auch das Internet den Zugriff aufs Kind, Stichwort Pädokriminelle.
Was bedeutet das?
Da gibt es viele auch Videos, die man sich und Tests, die man sich anschauen kann. Wenn sich beispielsweise ein 13-jähriges Mädchen dann bei einer Plattform anmeldet, wie TikTok beispielsweise, wie viele Sekunden das dauert, das Heerscharen von fremden Männern, von denen sicherlich viele auch pädophil sind, dann dieses Mädchen ansprechen und direkt im dritten Post dann schon dazu kommen, dass das Kind auch mehr Bilder von sich schicken möchte und soll, und idealerweise natürlich im Bikini, oder ob man sich nicht mal treffen könnte.
Also das, und sind das, also zeigen die sich auch als Männer, oder tun die so, als wenn sie junge, also Jungs sind, also 13-jährige Jungs, oder kannst ja auch erstmal eine gefakte Identität annehmen und sagen, ich bin, du bist ja toll, ich würde gerne mit dir, was weiß ich, mich treffen, spielen, Tennis spielen oder so gehen.
Genau, es gibt beides. Die etwas Schlaueren, die machen es dann in der Tat so, dass man entweder dann KI-generierte Bilder nimmt oder sich ein Profil hackt. Das ist tatsächlich aktuell ein großes Problem im Kontext Erpressung. Es gibt da eine Gruppe in Nigeria, die nennt sich die Yahoo Boys. Und die haben das als Geschäftsmodell entwickelt, dass man beispielsweise ein Instagram-Konto knackt von einem jungen Mädchen und sich dann eben als Mädchen ausgibt. Damit Jungs anspricht, häufig dann 13, 14, 15, die also voller Testosteron sich freuen, dass da ein hübsches Mädchen die anspricht. Und dann entwickelt sich ein Dialog, und dann kommt irgendwann die Frage, okay, ich schicke dir mal ein Bild von mir, was vielleicht dann auch entweder echt ist oder KI generiert, und schick mir doch auch mal ein Nacktbild. Und sobald der Junge das dann schickt, ändert sich der Ton, und dass eben diese Kriminellen sagen dann, vielen Dank, du überweist mir jetzt bitte $500 auf dieses Bitcoin-Konto, oder ich schicke dieses Bild an alle Connections, weil sobald man sich da entsprechend mit connected hat, sieht er auch alle meine Freunde. Und das ist natürlich schlimm, das ist für Erwachsene schon schlimm, wenn man sich vorstellt, dass alle Arbeitskollegen, alle Familienmitglieder einen in entsprechenden Bildern sieht. Aber für Kinder ist das natürlich die Höchststrafe. Oder für Jugendliche dann zu denken, okay, ich gehe morgen in die Schule und alle haben mich gesehen, wie ich da entsprechend vorm Monitor sitze. Das heißt, was passiert dann? Vielleicht suchen sie und leihen sich bei allen Freunden das Geld zusammen, überweisen diese $500. Aber es hört natürlich nie auf. Der nächste Post ist dann, okay, jetzt überweis noch mal einmal 1.000, und dann bist du mir wirklich los, und das geht immer weiter. Und bis dahin, dass sich tatsächlich viele Kinder tragischerweise das Leben genommen haben. Und dass so ein großes Thema ist, dass wirklich das FBI aus den USA nach Afrika geflogen ist und da viele Leute festgenommen hat. Die Plattformen haben jahrelang nichts gemacht. Jetzt wurden sie im Endeffekt gezwungen, dass man sagt, ihr müsst mal aktiv werden, sonst ist das wirklich Mittäterschaft. Mhm. Und es gab die Zahl jetzt vor kurzem, es wurden 63.000 Fake-Profile entsprechend dicht gemacht. Da kann man sich vorstellen, wie hoch diese Dunkelziffer ist, weil man mit einem Profil ja auch beliebig viele andere Jungs ansprechen kann. 63.000, die man identifiziert hat und dann Gott sei Dank runtergenommen hat. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die man nur ganz schwer in den Griff kriegt, weil es gibt Webseiten, da steht genau drin, wie man es macht. Und wenn ich dann in Afrika oder in anderen Ländern sitze, ist das natürlich die einfachste Art und Weise, Geld zu machen, die sich wunderbar skalieren lässt und wo eben unsere Kinder unbedarft reinlaufen.
Also, wieder sprachlos, nahezu atemlos. Ich komme noch mal zum Zucker zurück, weil das ist irgendwie nicht ganz so übel, klingt zumindest nicht ganz so übel. Du hast auch von Zucker-Detox mal gesprochen. Also das, was es in unserer Welt ja gibt, ist so der Detox-Januar oder ein Monat ohne Zucker, drei Monate ohne Zucker. Höre ich immer wieder auch in den Ernährungsberatungen überall. Kann man das nicht auch mit den sozialen Medien machen? Also, oder die Kinder vielleicht auch so daran bringen, dass man sagt, eine Woche ohne, was passiert da eigentlich? Oder ein Monat ohne? Oder das ist ja ein wahnsinnig großer Zeitraum, ein Monat. Aber gibt es da sowas, dass man so einen Detox machen kann?
Ist ein Riesenthema, Digital Detox für Erwachsene. Wenn man dann als Hamburger nach Schweden fährt, in die Wildnis und da eine Hütte hat, wo es dann kein WLAN gibt, dann wird das mittlerweile als Benefit verkauft. Man sagt so, ihr seid jetzt wirklich in der Wildnis. Und ihr könnt mal abschalten, was viele dann auch dankend annehmen.
Ja.
Was ich allen nur empfehlen kann, allen Eltern hier als Hörern, dass man dann auch, wenn es Klassenfahrten gibt, wenn es Vereinsfahrten gibt, dass man dann vorher auch mit den anderen Eltern spricht und sagt, lasst uns doch, wenn es ein Ferienlager gibt, zumindest diese eine Woche oder zwei Wochen die Kinder mal ohne Smartphone losfahren. Mhm. Die nutzen dann plötzlich die Zeit, um sich zu unterhalten, zu spielen, Sachen zu entdecken. Also all die Dinge, die eigentlich dass so ein Ferienlager ausmachen, dass man selbstständig wird, etc. Und das ist ganz wichtig, dass man das dann auch da als Eltern vorher sich abspricht, weil die Trainer und Betreuer, die sind häufig auf der gleichen Seite, aber kriegen dann von manchen, von einzelnen Eltern häufig dann Pushback, weil man sagt, ich muss mein Kind wenigstens dreimal am Tag anrufen, weil das
kriegt
Heimweh. Und ich muss checken, ich muss genau sehen, wo das ist. Bei TikTok ist es übrigens so, dass der Standort normalerweise im Stundentakt an die Zentrale geschickt wird. Also wenn man mal nicht weiß, wo sein Kind ist, kann man in China anrufen und die wissen das genau und haben es auch beliebig lange in der Vergangenheit aufgezeichnet. Genau, das ist das Thema Detox. Das Problem ist natürlich, sobald man dann wieder zurückkommt, dann geht's weiter. Es ist wie eine Diät, die häufig dann langfristig nicht viel bringt. Man muss eine Nahrungsumstellung machen. Ja. Und es gibt ein fantastisches Buch, was auch auf Deutsch erschienen ist, Digitaler Minimalismus von Cal Newport. Und der spricht von Digital Declutter, also Entrümpelung.
Declutter.
Und die Idee ist, dass man sagt, so, du versuchst mal 30 Tage wirklich nur mit dem minimalen Set an Apps und Webseiten auszukommen, die du brauchst. Also die du wirklich brauchst. Da ist deine ÖPNV-App drauf und da ist dann alles drauf, was du brauchst. Vielleicht brauchst du E-Mails für
die Wetter-App.
Die Wetter-App, genau, damit ich weiß, was ich angucke, anziehen muss, aber eben nicht Social Media etc. Was ganz wichtig ist und wo er auch sagte, das funktioniert nicht ohne, man muss sich aber dann überlegen, was mache ich dann plötzlich mit dieser ganzen Zeit? Und ich vorstelle, diese Kinder, die dann 9 Stunden am Tag plötzlich zusätzlich haben und die Erwachsenen natürlich auch, was mache ich mit der Zeit? Und da eben der einfache Tipp, wenn man mit Menschen spricht, häufig hört man, ja, ach Mensch, ich habe zu wenig Zeit, ich würde so gerne mal ins Museum gehen, ich möchte so gerne mal Harry Potter auf Englisch lesen, ich möchte mal ins Konzert und für all die Dinge hat man jetzt Zeit. Oder ich möchte, habe vielleicht mal angefangen, Gitarre zu spielen, möchte das nochmal ein bisschen verbessern, dass man wirklich vornimmt ein Ziel und dann diese Zeit nutzt. Auch da kriegt man diese Dopamin-Kicks, Natural Highs nennt man die dann. und ich kann die Zeit verbringen, ohne dann einfach nur gegen die Wand zu starren und denken, wann kriege ich irgendwann mein Smartphone wieder. Und nach den 30 Tagen, wenn man dann sagt, naja, ich habe jetzt doch vermisst, irgendwie LinkedIn brauche ich dann doch für meine beruflichen Kontakte, dass man dann schrittweise das wieder ganz bewusst einführt und sich überlegt, wie kann ich das vielleicht so machen, dass es nicht so präsent ist. Vielleicht ist es nicht auf der ersten Seite beim Smartphone, sondern erst auf Seite 3, ich muss scrollen. Oder vielleicht habe ich die App gar nicht am Smartphone, sondern gehe da nur über meinen Laptop ran in der Firma. Also es gibt viele, viele kleine Dinge, die man sich überlegen kann, um dann besser damit umgehen zu können und einfach diese Nutzung zu reduzieren.
Also digitaler Minimalismus, das genau. Ist eigentlich das Ziel.
Dass man sagt, als Werkzeug wunderbar, das wichtig ist eben, dass ich bestimme, wann ich es nutze und wofür.
Ja.
Weil wenn man mit den Menschen spricht, fast jeder sagt, ach, ich habe eigentlich viel mehr Zeit damit verwendet, als ich wollte, was ja bedeutet, ich bin fremdbestimmt und das will ja keiner.
Ja, ja, genau. Also das spricht mir jetzt komme ich auch wieder, bin ich nicht mehr so sprachlos. Das kommt mir sehr gelegen, weil ich so aus dem Urlaub zurückkam. Ich habe tatsächlich, als ich im Urlaub war, alles abgeschaltet, was so Push-Nachrichten sind, also neue E-Mail, neue WhatsApp und so weiter. Jetzt muss ich immer aktiv da reingehen und merke, dass mich das sogar in meinem Berufsalltag wirklich entschleunigt, weil ich mich mal konzentrieren kann auf eine Sache und dann schaue ich rein. Und wenn es wirklich brennt, dann rufen die Menschen mich sowieso an. Also dann, das klingelt natürlich, dann gehe ich natürlich auch ran, aber dieses permanente, was per WhatsApp kommt, aus meiner Rudergruppe, aus der anderen Rudergruppe, aus irgendeiner Gruppe, wo man gerne mit dabei ist, das ist wahnsinnig schön. Das ist wahnsinnig schön. Also ich glaube, dieses Buch ist auch was für mich, weil ich glaube, ich könnte noch viel mehr. Wetter-App habe ich auch, ÖPNV auch. Ich habe gerade auch für mich persönlich ganz viel aus dem, was du gesagt hast, mitbekommen. Letzter Punkt, was du mir auch noch in den Kopf gesetzt hast, ist ja dieser Schlafmangel, der dadurch auch kommt. Also wir haben ja in der Ernährungs- und Gesundheitswelt wahnsinnige Probleme, dadurch, dass die Menschen schlecht schlafen oder zu wenig schlafen. Das heißt, die haben am nächsten Tag das Gefühl, sie sind gerädert, Brain Fog, also so vernebelt, halten sich dann wach mit Kaffee und Zucker, weil sie sich immer wieder pushen. Ja, und dieser Schlafmangel, das ist ja irre, was da im Kopf eigentlich alles oder im Körper passiert, weil du drückst einfach nicht die Reset-Taste für das Nervensystem, für das Immunsystem, Verdauungssystem, Herz-Kreislauf-System. Die ganzen Systeme arbeiten ohne Pause einfach die ganze Zeit weiter oder mit einer viel zu kurzen Pause. Und viele wundern sich dann, warum ist es eigentlich so, dass ich mich immer so schlapp fühle, so ausgelaugt fühle. Wir fragen regelmäßig auch nach, wie ist die Schlafqualität und Quantität. Jetzt kommst du und redest über das Thema Digitalismus, also Umgang mit den digitalen sozialen Medien, wo ich denke, wow, das hängt ja auch noch mit zusammen. Also
das ist ein ganz großes Thema, was auch alle Lehrer, alle, die regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, bestätigen können, sobald es losgeht, dass die Kinder einen Klassenchat haben, ist es so, dass bis spät in die Nacht dann gechattet wird und aufgrund dieses FOMO, Fear of Missing Out, die Kinder natürlich auch nichts verpassen möchten und dann alle bis um 11, 12 Uhr in diesen Gruppen sind. Und,
entschuldige ganz kurz, dieses FOMO, also sag das nochmal, das Fear of Missing Out, was dahinter steckt.
Genau, das ist einfach gerade als Jugendlicher, wenn man sich so selbst einordnet auch innerhalb der Gruppe, ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, was denken denn die anderen, was sprechen die mit mir, sprechen die, über welche Themen sprechen die. Das ist noch viel wichtiger als für uns Erwachsene. Und da gibt es eben diese Angst, dass man was verpasst. Irgendwelche Themen, die da diskutiert wurden oder Absprachen, die getroffen wurden, diese große Angst, dass man was verpasst, Fear of Missing Out. Und dementsprechend ist es so, wenn man keine Regel hat für einen Klassenchat, dann gucken eben alle bis spät in die Nacht auf ihr Handy, wo natürlich nicht besonders aus Erwachsenensicht wichtige Dinge dann häufig kommen, aber alle sind am nächsten Tag gerädert, kriegen zu wenig Schlaf. Ich hatte letztens eine Grundschullehrerin, die dann eben in einem Klassenchat mit drin war und die sagte auch, da waren in einem Abend bis um 10 Uhr abends, das war eine vierte Klasse, da kamen dann 400 Chatnachrichten. Und auch da, die Kinder machen nichts anderes mehr. Und dann gibt es natürlich noch andere Effekte, die natürlich passieren, dass man dann Kinder aus der Gruppe rausschmeißt, was natürlich dann für die einen lustig ist, für die anderen ganz schrecklich, weil sie nicht mehr Teil der Gruppe sind. Bis hin dann eben auch zu Dingen, die man die auch rechtliche Konsequenzen für die Eltern haben, wenn sie in diesen Chats auftreten. Aber das Thema Schlafmangel, auch da besonders wichtig für Heranwachsende, ist ein Riesenthema. Und es gibt im Endeffekt kaum noch Kinder, die genug Schlaf kriegen. Mhm. Da vielleicht als Tipp und als Merksatz für die Eltern, das Handy schläft nicht im Kinderzimmer. Wenn man das durchsetzt und ganz früh schon, also natürlich auch kein anderes digitales Endgerät wie ein Tablet, wenn man das ganz früh schon kommuniziert und dann immer darauf achtet, dass es dann weggenommen wird, hat man schon ganz, ganz viel erreicht. Auch da wichtig natürlich Vorbildfunktion, idealerweise auch als Eltern hat man nicht das Smartphone als Wecker, sondern hat einen guten alten Wecker, es muss nicht analog sein, aber eben Wecker, der im Wesentlichen nur wecken kann. weil das häufig, wenn man mit den Leuten spricht, der Hauptgrund ist scheinbar, dass man das mit ans Bett nimmt. Aber auch da, dann stellt man seine Uhr für morgens und dann kommen wieder 3 Notifications und dann ist es schon wieder vorbei. Ja. Also da der große Tipp, nicht im Schlafzimmer das Smartphone haben.
Also für mich hat sich dieser Podcast sich heute sehr gelohnt, weil ich glaube, mein Leben wird so, so viel ruhiger werden, weil auch dieser letzte Tipp, also das ist schon etwas Unterschiedliches. Und dann das Handy neben einem, ich habe das jetzt in den Hotelzimmern gemerkt, da habe ich es halt neben das Bett gelegt und das ist was anderes, als wenn es irgendwo liegt, ne, in der Wohnung, wenn man zu Hause ist. Und das, was ich eigentlich zu Hause mache, müsste ich ja im Hotelzimmer auch machen können, oder? Also Setting ist auch nochmal so interessant. Absolut, Hotel versus zu Hause. Tobias, also eigentlich ist der Podcast ja heute immer an die Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht, aber dadurch, dass ich heute so weit über den Tellerrand mit dir geschaut habe, habe ich auch selber so viel für mich mitgenommen. Ich finde das ganz fantastisch. Ich glaube, wir könnten noch Stunden miteinander reden und wahrscheinlich kannst du auch noch Stunden füllen mit schlimmen Geschichten, von denen du allen weißt, und auch Lösungen. Und darüber möchte ich jetzt mit dir vielleicht so abschließend sprechen. Mhm. Fake News. Wenn es eine Fake News gibt rund um das Nutzen des Smartphones, was würdest du am liebsten aus der Welt schaffen?
Ja, es gibt so Mythen, sag ich mal, oder so, sind im Endeffekt falsche Vorstellungen. Eine der Vorstellungen ist, dass man ähnlich wie bei Mozart und der Musik denkt, je früher, desto besser. Mhm. Wenn mein Kind idealerweise schon mit 3 Jahren anfängt, dann wird es nachher ein ganz toller Informatiker oder wird es irgendwie sich ganz besonders toll in der digitalen Welt bewegen können. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Also ich habe einen schönen Spruch gehört, der beste Start in die digitale Welt ist eine weitestgehend analoge Kindheit. Mhm. Von anderen schönen Spruch, den hatte ich noch mitgebracht für dich. Analog ist das neue Bio.
Ja.
Wo man wirklich sagt, natürlich, es gibt viele, viele Vorteile vom Fast Food und große Convenience vom Fast Food, aber man hat jetzt festgestellt, dass das Bio, die gute alte Hausmannskost oder eben auch eine analoge Kindheit, wo Kinder draußen spielen, auch sich mal die Knie aufschlagen oder auf Bäume klettern und ein gewisses Risiko eingehen, eben viel besser ist, als sich einfach stundenlang nur Katzenvideos anzugucken mit allen Folgen. Also das ist so da nochmal, ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Noch mehr für mich. Danke, danke. Und wenn du in die Zukunft schaust, schaust du und den Umgang mit dem Handy bzw. Smartphone siehst und du 3 Wünsche frei hättest.
3 Wünsche.
3 Wünsche, wenn du in die Zukunft schaust. Was wären diese?
Ja, der Fokus von unserem Verein Smarter Start ab 14 ist natürlich, sind Kinder und darum ist das immer so top of mind, wie man so schön sagt bei mir. Das eine ist, dass man die minimalen Regelungen, die es in der digitalen Welt gibt, einfach durchsetzt. Das heißt, selbst wenn man jetzt es schaffen würde, dass es eine Altersverifikation gibt für die Social Media Plattformen und das erst ab 13 losgeht, hätte man schon viele Problem erschlagen und das könnte von heute auf morgen fordern als Politik und das könnten die Plattformen morgen umsetzen, weil es eben bei der SIM-Karte beispielsweise auch schon der Fall ist. Das Zweite, was ganz spannend ist, es gibt gerade einen aktuellen Trend zu den Dumbphones, das heißt den nicht-smarten Phones, den Tastentelefonen oder werden auch manchmal Flipphones genannt. Mattel hat gerade ein Barbie-Phone rausgebracht in entsprechender Optik. Ich bin jetzt kein Barbie-Fan, aber das ist wirklich ein Telefon, mit dem man telefonieren kann und wie früher SMS schicken kann. Und das ist ein Trend, der jetzt schon ein bisschen länger bei den Erwachsenen ist. Auch da gibt es diverse Telefone, die stylisch sind, die cool sind, auch von einer Schweizer Firma und die eben telefonieren können und SMS schreiben wie früher, die man dann häufig einfach als Zweitphone hat, wenn man dann abends mit seiner Partnerin losgeht, dass man sagt, okay, die Kinder können mich erreichen, aber ich werde nicht abgelenkt durch diese Dinge. Und da gibt es gerade Entwicklungen, dass man Smartphones entwickelt, die für Kinder speziell entwickelt wurden. Das ist ja ein Problem, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, hat er nicht damit gerechnet, dass kurz Zeit später das liebste Spielzeug für Kinder und Jugendliche ist. Das war ja gar nicht das Ziel. Und dementsprechend ist das ein Erwachsenenwerkzeug, wo alle Standardeinstellungen ja immer für Erwachsene sind. Das heißt, ich muss mich wirklich schon sehr, sehr gut auskennen, um diese ganzen Dinge erstmal einzustellen. Und Kindersmartphones werden in Kürze kommen und das wird natürlich ein Riesenschritt werden. Und das Dritte, ganz einfach Medienbildung für alle in der Gesellschaft, für die Kinder, aber auch die Eltern, für Lehrkräfte, weil am Ende des Tages, wenn man jetzt das ganze Große sieht, auch Dinge wie Demokratie natürlich in Gefahr sind durch die ideologische Beeinflussung, die da passiert, durch Radikalisierung. Es gibt immer nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht diesen Dialog, der ja eigentlich für die Demokratie wichtig sind. Das heißt, Digitalkompetenz, eine der wichtigsten Kompetenzen, wenigstens so wichtig für mich, ich hatte es ja schon gesagt, wie Mathe und Deutsch im Lehrplan, aber nicht zuletzt auch aufgrund unseres Föderalismus sollte man da nicht zu viele Hoffnungen haben, dass das zeitnah kommt. Das heißt, auch da wieder Appell an die Eltern, werdet selber aktiv und wir können was machen. Das Schlimmste ist Resignation. Ja. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sich mit anderen Eltern abspricht, dann haben wir es wirklich in der Hand.
Und das zeigen ja auch schon gute Beispiele in anderen Ländern. Tobias, ich könnte dir stundenlang noch zuhören, ich habe es eben schon gesagt, aber ich danke dir an dieser Stelle wirklich sehr, sehr herzlich für diesen ganzen Informationen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben schon gemerkt, da gibt es noch so viel mehr zu erfahren. Man kann dich ja kontaktieren, man findet eine Website von dir.
Genau, mich findet man bei LinkedIn.
Eigentlich Social Media.
Genau, ist aber relativ unproblematisch vom Suchtfaktor her. Ansonsten findet man unsere Webseite unter smarterstartup14.de und wir haben gerade noch ganz aktuell ein spezielles Programm für Grundschulen, was gestartet ist, wo man als Grundschule teilnehmen kann und dann alle Eltern eingeladen sind, sich eben abzusprechen, den Kindern mindestens bis zum Ende der Grundschulzeit noch kein eigenes Smartphone zu geben. Der Vorteil ist, wenn man dann weiß, innerhalb der Klasse 80% der anderen Eltern sehen das genauso, ist es viel einfacher, das konsequent umzusetzen. Und wenn das Kind da mit großen Augen vor einem steht und sagt, du Papa, fast alle oder alle anderen haben auch eins, da kann man sagen, du kannst noch nicht Prozent rechnen, weil wir haben uns ja entsprechend abgesprochen. Also da, das findet man unter erstsmartdannphone.de und ein kostenloses Programm, wo alle Grundschulen im deutschsprachigen Bereich teilnehmen können. Und wir freuen uns auf weitere Grundschulen, die davon Gebrauch machen.
Ich glaube, da kommen einige auf euch zu. Wir werden alle Links verlinken, auch deine Buchtipps gerne tue ich mit in die Shownotes hinein. Das ist sicherlich ganz spannend, was man noch alles erfahren kann. In diesem Sinne jetzt erstmal für jetzt. Herzlichen Dank, Tobias. Danke.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.